Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Ein Gesetz wird geändert und einiges geht drunter und drüber heute in Berlin.
Unsere Demokratie wird gerade zerstört, unsere Grundrechte.
Weil ein Gesetz beschlossen werden soll, das unsere Grundrechte einschränkt. Das ist, denke ich, Grund genug, auf die Straße zu gehen.
Wenn die das durchkriegen mit diesem neuen Gesetz, dann sind wir alle im Eimer.
Das sind die, die demonstriert haben vor dem Brandenburger Tor. Tausende haben sich nicht an den Abstand und an Maskenpflicht gehalten. Und deswegen musste die Polizei anrücken, die Demo auflösen und sogar einen Wasserwerfer einsetzen. Im Bundestag hingegen, da wurden Abgeordnete kurz vor der Abstimmung bedrängt und beschimpft.
Es gibt Hinweise darauf, dass das Kollegen der AfD waren, die diese Corona-Leugner eingeschleust haben, die dann ja hier anscheinend auch versucht haben, in Abgeordnetenbüros zu kommen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Druck gesetzt haben, die Abgeordnete unter Druck gesetzt haben. Also das ist alles heute passiert und das muss aufgeklärt werden und das muss auch Konsequenzen haben.
Der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, mit ihm besprechen wir das, was da heute los war in Berlin in diesem Podcast und wir klären auch, was die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes jetzt genau für uns bedeuten. Außerdem gibt es einen Zwischenstand, wie viele Unternehmen auf Verpackungsmüll bei uns in Deutschland verzichten und, ja, 0-6 verloren die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Spanien. Da wächst der Druck auf den Trainer oder auf die Spieler. Und wir haben das vielleicht auch schon erlebt, die letzte Chance vor einer Prüfung. Was macht man da? Wie geht man mit Druck um?
Man kann zum Beispiel Atementspannungsübungen anwenden. Man kann visualisieren, man kann sich beruhigende Bilder vorstellen, man kann sich Selbstinstruktionen und Selbstgespräche vorsagen. Man kann die auch im Kopf haben, man muss die nicht laut aussprechen.
Die Sportpsychologin Lisa König hilft uns heute auch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das Infektionsschutzgesetz, das gibt es in Deutschland schon seit 2001. Es regelt ganz grundlegend, wie Deutschland mit Krankheiten aller Art umgeht, von HIV bis Masern oder eben jetzt mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurde dieses Gesetz auch schon mehrfach überarbeitet und so auch heute. Die nächste Änderung, beschlossen von Bundestag und Bundesrat. Ganz grundlegend regelt dieses Gesetz ja, welche Schutzmaßnahmen Landesregierungen und Behörden bei einer Pandemie verordnen können. Ist also sozusagen die gesetzliche Grundlage für Kontaktbeschränkung, für Maskenpflicht oder Geschäftsschließung. Jede Maßnahme muss öffentlich begründet und zeitlich befristet werden. Mit der Reform jetzt sollen Corona-Maßnahmen in Zukunft besser vor Gericht Bestand haben. Das hat im Bundestag heute zu einer ordentlichen Debatte geführt.
Laut sein, dagegen sein, sogar das Offensichtliche leugnen. All das ist möglich und muss möglich sein in einem freien, offenen Land. Aber wer laut ist, ist deswegen noch lange nicht im Recht.
Es ist auch eine ganz demokratische Grundsatzfrage, dass natürlich eben nicht in einer Demokratie niemals Regierungen über solche massiven Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte entscheiden dürfen.
Wir können die Grundrechte vergessen. Das Misstrauen, meine Damen und Herren, wird explodieren.
Schauen wir es uns ein bisschen genauer an mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Gudula, wo werden wir in Zukunft was von dieser Gesetzesänderung merken?
Wie das oft so ist, im Idealfall gar nicht. Nämlich, wenn alle bisher das ganz richtig gemacht haben und vernünftig die Verhältnismäßigkeit abgewogen haben, dann gibt das keine große Änderung zu der bisherigen Praxis, außer dass wir natürlich inzwischen mehr wissen und deswegen ohnehin die Abwägungen andere sind, als sie zu Beginn dieser Pandemie waren. Aber es steht eben jetzt zum Beispiel im Gesetz, dass für Versammlungen, dass für religiöse Veranstaltungen, das für den Besuch in Alten- und Pflegeheimen, das heißt also für die ganz besonders grundrechtssensiblen Bereiche, dass da härtere Maßstäbe gelten und dass da schon einiges kommen muss, damit die angeordnet werden können. Es gibt noch andere Elemente in diesem Gesetz, die man deutlicher spüren kann. Zum Beispiel wird geregelt, dass es Verdienstausfall auch für Eltern geben kann, wenn das Kind in Quarantäne ist und nicht nur, wenn es krank ist. Solche Punkte, aber im Mittelpunkt steht eben die Beteiligung des Bundestages.
Ja, ein großer Kritikpunkt der Oppositionsparteien ist ja, dass im Grunde seit Monaten alles, was mit Corona zu tun hat, von der Bundesregierung zusammen mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer entschieden wird. Welche Kritik gibt es heute an dem Gesetz?
Es unterscheidet sich die Kritik ganz wesentlich, welche Oppositionspartei man sich anschaut. Die AfD ist da im Prinzip nah an dem, was die Radikalen unter den Demonstrierenden heute auch vertreten haben. Das heißt, es hat Alexander Gauland das Wort Gesundheitsdiktatur verwendet. Es gab einen gewissen Anklang an dieses Schlagwort vom Ermächtigungsgesetz. Und ganz anders, aber Linke und FDP, die Grünen nenne ich nicht, weil die zugestimmt haben dem Gesetz und auch daran mitgearbeitet hatten. Aber FDP und Linke wollen eben mehr Bundestagsbeteiligung, aber eben viel mehr als da vorgesehen ist. Sie lehnen das Gesetz deshalb ab. FDP-Fraktionschef Christian Lindner hat das so formuliert.
Wir, das Parlament, können in einer dynamischen Lage nicht täglich neu beurteilen. Aber wir können und wir müssen die Entscheidungen der Regierungen lenken und ihnen klare Leitplanken geben, wenn in Grundrechte eingegriffen wird. Der Entwurf von Union und SPD gibt der Regierung aber keine Leitplanken vor, sondern er stellt im Gegenteil einen Freifahrschein aus.
Also das ist ihm zu unbestimmt und die Linkspartei will, dass der Bundestag immer zustimmen muss, für mindestens im Nachhinein, wenn Maßnahmen verhängt werden. Das hätte sich eigentlich auch die SPD gewünscht, das wollten CDU und CSU nicht.
Ja, normalerweise dauert so ein Gesetzgebungsverfahren ja Wochen, wenn nicht sogar Monate, eine erste, zweite, dritte Lesung und weiter geht's. Warum ging das jetzt so schnell?
Es geht ja extrem schnell, an einem Tag Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident. Ehrlich gesagt, warum das so schnell gehen muss, das ist mir auch nicht klar. Die Begründung ist, und in gewissem Rahmen ist das natürlich auch richtig, dass Gerichte jetzt anfangen, wirklich zu kritisieren, dass das Gesetz bisher zu unbestimmt war. Es gab ja bisher nur eine Dürre-Generalklausel, auf die alle Maßnahmen gestützt wurden, und dass man das gerichtsfest machen wollte. Das ist sicherlich ein sinnvolles Argument. Ob das deswegen so durchgepeitscht werden muss, weiß ich nicht. Es war aber bisher immerhin das Verfahren relativ normal. Das heißt, es gab auch eine Anhörung insbesondere im Gesundheitsausschuss, die auch richtig Früchte getragen hat, nach der das Gesetz nochmal wesentlich verbessert wurde.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Heute wurde also dieser Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt in Berlin. Ja, und einige haben versucht, die Bundestagsabgeordneten selbst im Gebäude zu beeinflussen. Da sprechen wir drüber mit dem Generalsekretär der SPD, mit Lars Klingbeil, dessen Mailpostfach mit Kritik in den letzten Tagen schon gut gefüllt war. Es gab unter anderem diese Szene mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der gerade in den Fahrstuhl eingestiegen ist und dann heftig beschimpft wird.
Aufgeblasener kleiner Wannabe-König.
Alles scheinbar zum Ziel, die Abgeordneten sollen gegen das Infektionsschutzgesetz abstimmen. Das ist doch keine normale Debatte im Bundestag gewesen, oder Herr Klingbeil?
Nein, das war keine normale Debatte und man muss sagen, ganz deutlich ist geworden, dass die AfD die parlamentarische Arbeit überhaupt nicht ernst nimmt. Die haben sich in den Ausschüssen nicht eingebracht, die haben sich im Parlament heute nur mit Krawall und Klamauk eingebracht. Also sie verweigern das, wofür sie bezahlt werden, parlamentarische Arbeit, aber sie versuchen wirklich zu spalten, zu hetzen, die Menschen auseinanderzutreiben in dieser Gesellschaft. Und sie haben heute, und danach sieht es ja aus, wirklich auch Corona-Leugner hier ins Parlament eingeschleust, die dann frei gewählte Abgeordnete massiv unter Druck gesetzt haben. Also eine Partei, die so tut, als ob man sich für die Grundrechte einsetzt, die verstößt dagegen und macht genau das Gegenteil. Und das entlarvt ja die AfD wirklich aufs Deutlichste.
Aber wie kann das sein? Ich meine, wenn ich das richtig weiß, dann dürfen Sie als Abgeordneter so maximal 6 Gäste mit reinbringen. Das wurde heute, glaube ich, auch nochmal reglementiert. Wie kommen die Leute ins Gebäude?
Das muss jetzt aufgeklärt werden, aber in der Tat ist es so, dass wir als Abgeordnete natürlich Gäste mit ins Parlament bringen können, dass die mitgenommen werden können. Es gibt Hinweise darauf, dass das Kollegen der AfD waren, die diese Corona-Leugner eingeschleust haben, die dann ja hier anscheinend auch versucht haben, in Abgeordnetenbüros zu kommen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Druck gesetzt haben, die Abgeordnete unter Druck gesetzt haben. Sie haben die Szene angesprochen, wo auch Peter Altmaier dann unter Druck gesetzt wurde. Also das ist alles heute passiert und das muss aufgeklärt werden und das muss auch Konsequenzen haben.
Jetzt ist die Änderung im Infektionsschutzgesetz verabschiedet worden und es gibt natürlich viel Kritik daran. Herr Klingbeil, wir haben aus den sozialen Medien mal so ein bisschen was rausgefischt und rausgesucht, exemplarisch dafür. Und würden Sie gern fragen, was antworten Sie drauf? Zum Beispiel Twitter-User ist vorhanden. Er fragt, wie kann ein normal tickender Mensch ein Gesetz unkritisch sehen, das Grundrechte einschränken kann?
Wir sind gerade inmitten einer ganz, ganz schwierigen Pandemie, die ja nicht durch Politik oder durch Bill Gates oder sonst was ausgelöst wurde, sondern durch ein ganz gefährliches Virus, durch das Coronavirus. Und da muss Politik sich jetzt gerade fragen, wie kriegen wir das Land vernünftig durch diese Krise durch. Und dafür ist es ja heute schon möglich, war es auch vor diesem Gesetz schon möglich, dass Grundrechte zeitweilig eingeschränkt werden. Also die Frage zum Beispiel, wie viele Leute darf ich treffen? Oder die Frage, ob Gastronomen zumachen müssen. Das sind alles Dinge, das sind harte Entscheidungen, aber die können für einen bestimmten Zeitraum getroffen werden. Und das, was wir heute mit dem Infektionsschutzgesetz gemacht haben, ist, dass wir einen rechtlichen Rahmen dafür schaffen, dass wir diese Entscheidung absichern und vor allem, dass wir den Parlamentariern, also den gewählten Abgeordneten, mehr Mitsprachemöglichkeiten bei diesen Entscheidungen geben. Bisher hat die Regierung das vor allem entschieden, jetzt entscheidet der Deutsche Bundestag mit.
Und zu diesem rechtlichen Rahmen schreibt zum Beispiel Twitter-User Ali Cologne, das Infektionsschutzgesetz hebelt das Parlament und damit die Demokratie aus. Was sagen Sie da?
Ja, das ist Quatsch, weil es genau um das Gegenteil heute ging. Heute sind die Rechte der Parlamentarier gestärkt worden. Also die, die in den Wahlkreisen die Politik vertreten, die deutlich machen, warum gerade Gastronomie geschlossen wird, warum Kultur- und Sporteinrichtungen gerade vielleicht nicht das machen können, was sie in normalen Zeiten machen. Diejenigen haben jetzt die Möglichkeit, stärker mitzureden. Die Bundesregierung ist in der Pflicht zu erklären, Bericht abzugeben, wird kontrolliert vom Parlament. Und nachdem es so eine Generalklausel gab, die ganz viel auch der Regierung ermöglicht hat, an Grundrechtseinschränkungen durchzusetzen und überhaupt erstmal zu beschließen, entscheidet jetzt das Parlament mit. Und insofern ist es eine ganz klare Demokratisierung auch der Corona-Politik, die heute mit diesem Gesetz stattfindet.
Aber wenn die Regierung eigentlich sich nur erklären muss oder, sagen wir mal, das Parlament informieren muss, dann ist das ja natürlich nicht gleichzusetzen mit einem Veto, zum Beispiel aus der Opposition. Also wer hat denn da jetzt das letzte Wort?
Ja, das Parlament entscheidet zum Beispiel auch über Fristen. Wir haben ja auch die Maßnahmen befristet heute. Auch das ist ja mit diesem Gesetz passiert, dass wir sagen, die epidemische Notlage, also das, was durch Corona ausgelöst wird, das ist erstmal jetzt befristet bis zum 31. März 2021 und nur in diesem Rahmen kann die Regierung sich überhaupt bewegen. Und das letzte Wort, das ist entscheidend, hat immer das Parlament.
Twitter-User R. Feuerbach schreibt, Gesetze sind nicht dafür da, dass die Politik damit ihren Willen durchdrücken kann, sondern um das Zusammenleben aller Menschen zu schützen. Das haben wir es heute auf den Straßen in Berlin auch wieder gemerkt. Es gibt ziemlich viele, die Fragezeichen haben. Wie lassen sich die Ihrer Meinung nach ausräumen?
Also erstmal muss man sagen, es gibt gerade in den Umfragen auch 80% der Bevölkerung, die hinter den Maßnahmen stehen. Das ist für alle ein schwieriger Schritt und ich sage Ihnen das auch persönlich. Ich habe auch viele Situationen, die ich sehe gerade, die ausgelöst werden natürlich durch politische Entscheidungen, die mir wahnsinnig leid tun, die schwerfallen, die ich auch nicht haben möchte.
Was machen Sie denn dann, Herr Klingbeil, in so einer Situation, wenn Sie merken?
Ich sage Ihnen das mal als jemand, der zum Beispiel gerne auf Konzerte geht oder der gerne auf Kulturveranstaltungen geht. Es fällt mir schwer, dass solche Sachen gerade nicht stattfinden. Aber es geht für uns als Politiker darum, dass wir das Land gerade durch eine schwierige Phase bringen. Und das ist genau der Zusammenhalt, der eingefordert wird. Und es muss im Mittelpunkt gerade stehen, dass wir dafür sorgen, dass Menschen nicht an diesem Virus sterben, dass die Krankenhäuser nicht voll sind, dass die Intensivbetten nicht überbelegt sind. Und das tun wir. Das steht ganz klar im Fokus. Und das, was wir tun müssen, das war Ihre Frage, das ist, in den Dialog zu gehen. Alle aus meinem Wahlkreis, die sich in den letzten Tagen bei mir gemeldet haben, also jetzt speziell mit dem Infektionsschutzgesetz, die kriegen von mir eine persönliche Antwort. Ich biete denen auch den Dialog an. Ich frage gezielt nach, was stört euch? Ich werde bei mir im Wahlkreis biete ich regelmäßig Telefonsprechstunden an. Ich biete Veranstaltungen an. Also wer sich mit mir über diese Fragen aus meinem Wahlkreis auseinandersetzen will, der kriegt die Möglichkeit. Ich suche den Kontakt und das ist das, wo ich die Hoffnung auch drin setze, dass am Ende gute Argumente, dass der Diskurs, die politische Auseinandersetzung, dass das auch ermöglicht, dass man am Ende wieder gemeinsame Position findet. Aber ich erwarte dann auch, dass man zuhört, dass man aufnimmt und dass man vor allem erstmal Respekt hat vor dem Gegenüber. Und das habe ich bei vielen Positionen, die von AfD-Abgeordneten, die von Identitären, die von anderen Rechtsextremen, die heute hier auf der Straße waren, diesen Respekt habe ich dort nicht erlebt.
Ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt, aufzuklären, ohne dass es von oben herunter alles so empfunden wird. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn man einfach nur immer antwortet. Ich glaube, da muss man auch offensiv auf die Menschen zugehen.
Ja, aber nochmal, das tun wir. Das ist in Corona-Zeiten natürlich auch schwierig, weil man auch als Abgeordneter in den Wahlkreisen ja gar nicht so viele Veranstaltungen machen kann. Das findet dann vor allem alles digital statt. Aber nochmal, wer sich bei mir gemeldet hat, der kriegt eine Antwort und der kriegt das Dialogangebot. Und dann hoffe ich, dass viele das auch annehmen.
Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne, alles Gute.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe gestern erst ein bisschen später eingeschaltet bei diesem Fußballspiel in der Nations League zwischen Spanien und Deutschland. Da stand es schon 3:0 oder aus deutscher Sicht eben 0:3 und alle hatten die Köpfe unten. Und das wurde dann an diesem Abend auch nicht besser. Das wird jetzt auch nicht besser. Der Druck wächst auf den Trainer, auf Joachim Löw. Und einige sagen, der muss doch endlich mal zurücktreten. Wie will man denn da eigentlich noch performen, haben wir uns gefragt hier im Team. Vielleicht ist das jetzt eine spezielle Chance, eine letzte für den Fußball dort, aber das kennen wir aus dem normalen Leben auch. Solche letzten Chancen haben wir, wenn wir zum Beispiel eine letzte Prüfung haben oder einen anderen Wettbewerb, wenn wir auf den Berg hoch müssen oder sollen und alle anderen ziehen da mit, aber wir haben nur noch eine Chance da. Wie geht man mit Druck um? Theresa Nehm aus unserem Team hat sich da schlau gemacht für uns. Was macht das mit unserer Leistungsfähigkeit, wenn klar ist, so das ist jetzt absolut der letzte Moment, wo es drauf ankommt?
Ja, das kommt auf den Menschen drauf an. Also das kann sich wirklich ganz unterschiedlich auf die Leistung auswirken. Und ich habe dazu heute mit Anja Blacher gesprochen. Sie ist Bergsteigerin, hat auch die 7 größten Gipfel der Welt, also die 7 Summits, bestiegen. Und besonders als Bergsteigerin steht man ja immer wieder vor diesem Druck und der Entscheidung, schaffe ich das noch? Gehe ich noch hoch auf den Gipfel oder gebe ich die Expedition auf?
Es gibt, glaube ich, eher die Wettkampftypen, die man kennt, die unter Druck besser performen. Und dann gibt es diejenigen, die in Wettkampfsituationen oder unter extremem Druck eigentlich schlechter performen, als wenn es gar nicht so drauf ankommt. Und mir kommt dazu gut, dass ich doch eher der, ich sag mal, Wettkampftyp bin und deswegen auch dann unter Druck eher nochmal mehr Leistung aus mir rausholen kann.
So, und da bildet Bergsteigen natürlich auch nochmal eine Ausnahme, weil da eben viele Faktoren wie Wetter, Geld, Fitness, Mindset, alles mit reinspielt. Und wenn man sich da auch noch überschätzt, im Zweifelsfall kann es auch das Leben riskieren.
Kommen wir nochmal zu den Menschen, die mit Druck nicht so gut umgehen können. Was passiert da?
Man konzentriert sich leider auf die negativen Aspekte. Also besonders im Leistungssport ist es ein wichtiges Thema, weil ja Sportlerinnen und Sportler permanent diesen Druck haben. Jetzt muss der Elfmeter sitzen, jetzt muss beim Hochsprung die Stange auf jeden Fall oben bleiben, sonst habe ich keine Chance mehr auf die Medaille. Und deshalb habe ich mir von der Sportpsychologin Lisa König erklären lassen, was da bei uns passiert, wenn wir mit Druck nicht umgehen können.
Der Sportler nimmt dann seine Bewegung und sich selbst auch bewusster wahr und kann dadurch seine Bewegungen nicht mehr so automatisiert ausführen, wie er das eigentlich im Training und in anderen Situationen könnte. Das heißt, ihre Aufmerksamkeit ist eher auf so irrelevante Reize gelenkt und oder auf frühere Misserfolge und negative Gedanken.
Ja, und dann ist es eigentlich die self-fulfilling prophecy. Ich schaffe das nicht, also schaffe ich es auch in dem entscheidenden Moment nicht.
Wie du schon sagst, LeistungssportlerInnen stehen da ja ständig in ihrer Karriere vor diesem Dilemma. Wie kann man sich darauf vorbereiten, besser mit dem Druck umzugehen?
Ja, da gibt es ein paar Strategien, die man wirklich üben muss, damit das im Kopf und im Körper wirklich übergeht und ankommt. Und das kann dann in Stressmomenten helfen, sagt Lisa König.
Man kann zum Beispiel Atementspannungsübungen anwenden, wenn man auf dem Weg ist zum Elfmeterpunkt. Man kann visualisieren, man kann sich beruhigende Bilder vorstellen, man kann sich Selbstinstruktionen und Selbstgespräche vorsagen. Man kann die auch im Kopf haben, man muss die nicht laut aussprechen.
Ja, und das gilt natürlich nicht nur für Leistungssportler, sondern auch für uns im Alltag, wenn man vor einer wichtigen Prüfung steht oder vor einem Bewerbungsgespräch, dann können solche erlernten Strategien helfen.
Ja, was ist aber, wenn jetzt wirklich klar ist, das ist der allerletzte Moment, die allerletzte Ausfahrt, zum Beispiel letzte Möglichkeit, auf den Berg raufzukommen oder in der Karriere irgendwas zu kitten, ein Studium zu schaffen, was dann?
Da gibt es langfristige Strategien, also zum Beispiel die Strategie rote und grüne Gedanken. Rot ist dabei der Gedanke, das ist meine letzte Chance. Das dann auch aufschreiben, den Gedanken also zulassen, aber dann bewusst weglegen und stattdessen den grünen Gedanken denken, das ist nochmal eine Chance, es mir und anderen zu beweisen, sozusagen die Perspektive zu ändern. Oder was Lisa König auch noch empfiehlt, sich ein Drehbuch für diesen Tag zu schreiben, sich also daran halten, Schritt für Schritt das abarbeiten, weil dann die negativen Gedanken gar keine Chance haben. Oder, und die Perspektive finde ich wirklich sehr interessant, von Anja Blacher, die Bergsteigerin, die hält im Großen und Ganzen nämlich nicht so viel von dem Konzept letzte Chance.
Und ich glaube, da gibt es immer noch mal eine Chance, man muss sich einfach bewusst machen, was hat man eigentlich für Alternativen und für weitere Optionen und das Ganze nochmal relativieren und in die eben größere Perspektive setzen.
Okay, also so ein bisschen nach dem Motto, nur wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist mein Leben nicht komplett vorbei, ne?
Genau, also was ich da für mich so ein bisschen rausnehme ist, ja, vielleicht ist der erste Karriereweg gescheitert, vielleicht klappt die Prüfung nicht, vielleicht der Berg wird auch nichts, aber man könnte ja vielleicht neue Chancen daraus, könnten sich daraus ergeben.
Ja, aber zum Beispiel Fahrprüfung, ne? Da bist du ja auch früher unglaublich aufgeregt gewesen und hast ja immer gedacht, wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich niemals Auto fahren, dann bin ich niemals mobil, dann komme ich niemals raus hier aus diesem Dorf.
Dann machst du halt nochmal eine Prüfung.
Ja, nee, dann kann ich die roten Gedanken weglegen und die grünen Gedanken zulassen, wie du gerade gesagt hast.
Exakt.
Sehr schön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen in die USA. US-Präsident Donald Trump hat das ja schon mehrfach versprochen und angekündigt.
It's time, after all these years, to go and to bring our people back home.
Ja, mit den Leuten, die er nach Hause holen will, sind US-Soldaten gemeint, von denen ja Tausende in Einsätzen im ganzen Ausland sind. Und jetzt macht er ernst, kurz vor Ende seiner Amtszeit, die US-Truppen im Irak und in Afghanistan sollen deutlich verkleinert werden. Was dahinter steckt, sprechen wir drüber mit Doris Simon, unserer Korrespondentin aus Washington. Doris, Trump ist nur noch wenige Wochen im Amt als Präsident. Warum jetzt dieser Schritt von ihm?
Ja, ich glaube, es ist genau das, was du angedeutet hast. Hier geht's um die Erfüllung eines Wahlversprechens. Alle hatte er sich eigentlich gewünscht, Donald Trump. Alle sollen Weihnachten zu Hause sein. Sehr populär, das möchten viele Amerikaner, das möchten auch viele Politiker hier in vielen Parteien. Die Frage ist, was sind die Umstände? Und bislang hatte man von der Armee auch immer wieder gehört, von der Armeespitze, weil die Gerüchte ja schon länger kursierten, dass Trump irgend so etwas vorhabe. Ja, dann, wenn eben die Umstände stimmen, ne? Wenn eben wirklich, wie vereinbart, die Taliban weniger Gewalt ausüben in den Städten und wenn die Gespräche mit der afghanischen Regierung, Taliban-afghanische Regierung, vorankommen. Aber nicht einfach so. Und das muss man noch sagen, weil der neue Verteidigungsminister Miller, nachdem der alte Esper, der nicht mitmachen wollte, beim Truppenrückzug gefeuert wurde, der hat behauptet, das entspreche alles jetzt den strategischen Zielen der USA. Es sei keine Veränderung von US-Politik. Das stimmt nicht.
Jetzt ist dieser Krieg in Afghanistan ja der längste in der Geschichte der USA. 2001, nach den Anschlägen vom 11. September, sind US-Soldatinnen und Soldaten da im Land einmarschiert. Schätzt Trump denn wirklich die Lage so ein, dass da jetzt nicht mehr so viel US-Präsenz nötig ist?
Wenn ich das sagen darf, ich glaube, die Annahme in der Frage ist falsch. Hier geht es nicht darum, vernunftbasiert zu entscheiden, ist das jetzt der richtige Schritt für unsere künftige Politik, für unsere Sicherheit hier in den USA, für die Sicherheit unserer Verbündeten. Hier geht es wirklich darum, ein Wahlkampfversprechen einzuhalten. Und alles andere wird im Augenblick weggewischt.
Aber das kann ja nur mit Kritik einhergehen. Oder wie sind da die Stimmen in der US-Regierung? Da werden ja doch deutlich viele dann sagen, das kann man vielleicht jetzt noch gar nicht so beschließen, die Leute da wegzuholen.
Es gibt grob gesagt bei den Republikanern zwei Lagern, beziehungsweise auch im Weißen Haus unter den Beratern von Trump, sagen diejenigen, die sich wirklich gut damit auskennen. Die einen sagen, vor allem im Weißen Haus, den Krieg so rasch wie möglich beenden. Die anderen sagen, ja, können wir machen, aber bitte so, dass es keine Gefahr für zurückbleibende Truppen gibt und keine Gefahr für US-Interessen. Da ist auch die Frage, was ist eigentlich mit unserem militärischen Gerät? Das ist nicht nur teuer, sondern auch vielleicht gefährlich, wenn es in die Hände von Taliban gerät. Und insofern gibt es Kritik. Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, hat ja schon, als die ersten Gerüchte jetzt aufkamen in diesen Tagen, gesagt, schlechte Idee, jetzt da in aller Eile einen Truppenrückzug zu machen. Das sei ein Fehler, es sei ganz wichtig, dass es keine weltbewegenden Veränderungen gäbe, hat aber Donald Trump nicht drauf gehört. Auch zum Beispiel Senator Ben Sasse, der ist ein Republikaner aus Nebraska, Mitglied im Geheimdienstausschuss, hat gesagt, das sei ganz schlecht. Das klingt gut, die Jungen nach Hause bringen, aber in den Folgen wäre es schlecht. Und jemand wie Chuck Hagel, der war Verteidigungsminister, ist Republikaner unter dem demokratischen Präsidenten Obama, der sieht ein klares Signal an die Taliban. Ihr seid jetzt wieder stark, ihr habt wieder eine starke Position gegenüber der Regierung. Das sei nicht nur schlecht für die afghanische Regierung, das sei auch sehr schlecht für die USA.
Wie ist denn deine Einschätzung? Joe Biden wird ja nun mal am 20. Januar vereidigt als Präsident. Wird er das alles umkehren, diese Politik von Donald Trump?
Naja, wenn jetzt erstmal 2.500 abgezogen werden in Afghanistan, 500 im Irak, man kann die wahrscheinlich irgendwann dann wieder hinschicken, aber erstmal ist ja der Schaden damit angerichtet. Joe Biden hat gesagt, er wolle sich auf die Terrorabwehr konzentrieren, wolle durchsetzen, dass die Taliban bei den bisherigen Vereinbarungen gehalten würden. Das wird natürlich schwer, wenn man denen jetzt vorab signalisiert mit so einem Truppenrückzug, letztlich sei es der US-Regierung eh wurscht, was da passiere. Und die große Gefahr, die viele hier im Land haben, nicht nur Demokraten, auch Republikaner, ist, dass Afghanistan die nächste Terrordrehscheibe oder mal wieder eine wird, nachdem zum Beispiel ISIS nichts mehr im Irak und keine Bastionen mehr in Syrien hat.
Also wir halten fest an diesem Tag, an dem wir hören, dass US-Truppen im Irak und in Afghanistan deutlich verkleinert werden sollen. Donald Trump hat das in Auftrag gegeben, das ist die Einlösung eines Wahlversprechens, eingeschätzt hat uns das Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben mal ein kleines Quiz an dieser Stelle. Wie viel Verpackungsmüll schmeißt jeder Mensch bei uns in Deutschland im Schnitt weg? 50? 100? Oder vielleicht sogar über 200 Kilo? Es sind 228. Das ist eine ganze Menge und der Verbrauch ist nicht weniger geworden in den letzten Jahren, sondern eher angestiegen. Seit knapp 2 Jahren gibt es deshalb das neue Verpackungsgesetz und das hat ein Ziel, nämlich es soll mehr recycelt werden. Jetzt ist die erste Bilanz gezogen worden und wir schauen uns die an mit Marcel Heberlein aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Marcel, wie fällt die Bilanz aus?
Eigentlich ganz positiv. Das Umweltbundesamt sagt, dieses Gesetz, das hat schon ordentlich was gebracht. Deutlich mehr Unternehmen zahlen jetzt dafür, dass die Verpackungen, die sie einmal in Verkehr gebracht haben, später auch mal entsorgt werden können oder wieder aufbereitet werden, also recycelt werden. Das Gesetz hat es zum Beispiel auch schwerer gemacht, dass Unternehmen sich da durchschummeln können. Und es wird auch immer mehr recycelt, also vor allem Glas und Papier und Metalle. Da sind die Recyclingquoten schon richtig hoch, so 80-90%. Gibt aber auch Bereiche, wo es immer noch große Probleme gibt, Plastik zum Beispiel.
Warum geht es beim Plastikmüll nur so schleppend voran?
Naja, man muss schon auch sagen, auch da gibt es Fortschritte, also mehr Recycling in den letzten Jahren. Immerhin gut die Hälfte von dem, was wir so in die gelbe Tonne tun, wird recycelt. Das ist zum Beispiel auch gut fürs Klima, weil Alternative zum Recyceln ist dann oft eben Verbrennen und dabei würde dann CO2 frei. Aber ein Problem ist halt weiterhin, dass zum Beispiel bei vielen Plastikverpackungen nicht nur ein bestimmtes Plastik drin ist, sondern verschiedene Plastikarten oder Plastik und Papier. Und das kriegt man dann beim Recyceln nicht mehr auseinander und deswegen bleibt dann oft gar nichts anderes übrig, als es zu verbrennen.
Jetzt können wir natürlich an die eigene Nase packen und sagen, gut, wir sollten alle Farben kennen von den Tonnen und das auch richtig zuordnen bei uns auf dem Hof. Aber da muss es ja nochmal größere Lösungen geben, auch von den Firmen und den Unternehmen. Gibt es da Ideen, wie es besser wird?
Naja gut, der Klassiker wäre ja einfach das, was man nicht will, so teuer machen, dass Firmen das eben nicht mehr benutzen. Also es Herstellern leichter machen, umzusteigen, weg von Plastik zum Beispiel auf Papier und Pappe. Da muss man dann halt Plastik für teurer machen, zum Beispiel mit einer Plastiksteuer, soll ja eingeführt werden, europaweit nächstes Jahr. Vielleicht kommt die auch schon Anfang des Jahres in Deutschland, das ist gerade noch im Gespräch. Und die Hoffnung ist dann natürlich, dass das am Ende irgendwie so teuer wird, dass die Hersteller dann Plastikverpackungen gar nicht mehr wollen. Oder vielleicht auch die gar nicht ersetzen mit was anderem. Obst und Gemüse zum Beispiel, warum braucht es da überhaupt Verpackungen, könnte man sich ja fragen. Muss man sich vielleicht auch an die eigene Nase fassen. Also wenn man Essen irgendwo abholt zum Beispiel, dann vielleicht lieber die Tupperdose mitbringen und das Essen da rein tun und dann eben nicht den Hausmüll voll machen mit dem ganzen Plastik, was man da so am Start hat.
Warum geht der Staat denn nicht eigentlich hin und wählt, sagen wir mal, einen ganz extremen Weg, wie er es auch beim Plastikstrohhalm schon gegangen ist, nämlich einfach alles verbieten?
Na gut, ganz wegkommen von Plastik wird man wahrscheinlich nicht, weil es gibt so ein paar Sachen, ein paar Produkte, damit die haltbar gemacht werden, damit die gut transportiert werden können, da brauchst du wahrscheinlich trotzdem auch in Zukunft noch Plastik. Aber klar, in bestimmten Bereichen kannst du das natürlich als Staat versuchen durchzusetzen und einfach sagen, nee, bestimmte Dinge, Plastikstrohhalme, Plastikgeschirr, das braucht's nicht, das verbieten wir komplett. Dann werden die Hersteller natürlich und die ganzen Läden und so weiter umsteigen auf was anderes. Dann hast du da das Problem. Also dann halt ein Pappteller, der einmal angegessen irgendwo in der Ecke liegt, der muss dann auch entweder verbrannt werden oder im besten Fall recycelt werden. Also da eben auch am Ende die Frage, ist dann die Alternative wirklich so viel besser? Und sollten wir nicht versuchen, einfach generell von unserem Müll runterzukommen?
Also der Verbrauch von Verpackungen ist in den letzten Jahren in Deutschland immer wieder angestiegen. Damit mehr recycelt wird, gibt es seit 2019 ein neues Verpackungsgesetz. Jetzt eine erste Bilanz. Ja, sieht eigentlich okay aus, nur leider immer noch sehr viel Plastikmüll. Erklärt hat uns das alles Marcel Heberlein aus unserem Hauptstadtstudio. Lieben Dank.
Danke dir. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Theresa Nehm aus unserem Team hat eine Szene vor Augen, die wirklich gerochen werden muss. Und zwar geht es um die Szene aus dem Buch Das Parfüm von Patrick Süskind, wo sehr detailliert ein Markt beschrieben wird, in dem der Protagonist Jean-Baptiste Grenouille damals eben geboren wird. Fisch, faules Fleisch, Fliegen schwirren darum und man kann es förmlich riechen. was Süßkind da beschrieben hat. Und jetzt stellen wir uns mal vor, diese Gerüche könnte man wirklich in ein Museum ja bringen, zum Beispiel zum Nachriechen. Das ist eine verrückte Idee, Theresa, aber an der wird gearbeitet.
Genau, also es geht jetzt nicht so explizit um so fiktive Momente wie in diesem Buch, aber auch da wird ja eigentlich ein historischer Moment beschrieben, nämlich ein Markt im 18. Jahrhundert. Und der könnte ja zum Beispiel nach Fisch und Pfauenfleisch oder so gerochen haben. Mhm. Und das fragen die sich eben, wie hat das gerochen oder wie hat das Stillleben mit ganz viel Käse und Rotwein und Äpfeln gerochen, als der Maler Rembrandt das arrangiert hat, um das zu malen. Und da versuchen WissenschaftlerInnen des Teams Europa, ein schönes Wortspiel, jetzt eine Datenbank zu erstellen, um eben zu sagen, so hat Europa früher gerochen.
Ja, aber wie soll das gehen? Also gerade wenn man ein Beispiel mal nimmt, Wein, der kann ja korkig oder süßlich oder säuerlich riechen. Wie will man da den richtigen Geruch treffen?
Also dazu wollen die Forschenden eine künstliche Intelligenz entwickeln und die sammelt Geruchsbeschreibungen aus alten Büchern, Manuskripten oder Briefen oder auch Aromen aus Gemälden, wollen die das herausfiltern, also scannen die Bilder. Und dann kommen noch Infos hinzu, welcher Wein war zu Rembrandts Zeiten zum Beispiel beliebt und erschwinglich, welche Apfelsorten gab es da. Also da steckt ganz viel Recherchearbeit dahinter.
Okay, dann weiß man vielleicht, wie es riecht, aber man riecht es ja noch nicht.
Genau, und anschließend wäre dann eben, dass man diese ganzen Merkmale gesammelt hat und dann setzt sich das Team mit ChemikerInnen und Parfümeuren zusammen und lässt diese Düfte und Gerüche neu kreieren. Und dann soll es wirklich in Museen zum Beispiel zum Einsatz kommen. Also ich stelle mir das total spannend vor, wenn dann zum Beispiel dieses Stillleben von Rembrandt, man steht davor und riecht diese Früchte oder auch ein bisschen krasser, man sieht eine Kriegsdarstellung und riecht eben Schießpulver und Staub.
Oder man riecht den Geruch bei Edvard Munchs Schrei und weiß, das muss diese Person gerochen haben und deswegen geschrien. Weiß man schon, wann das losgeht oder was möglich sein wird?
Leider noch nicht. Also das Projekt steht wirklich noch am Anfang, wurde aber diese Woche von der EU gefördert mit immerhin 2,8 Millionen Euro. Ich finde also, es kann jetzt an die Arbeit gehen.
Ja, finde ich auch. Und wir dann bald im Museum vor den Kunstwerken am Schnuppern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.